Ja, der Struggle, den ich damit habe, ist halt wirklich diese Intransparenz, dass du nicht irgendwie sagen kannst, woran hat es gelegen. Also es hat so einen weirden Beigeschmack, weil man wüsste halt gerne, wie kann eine Buchhandlung extremistisch sein.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Hallöchen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir über was quatschen, was vielleicht erstmal nicht so politisch wirkt. Und zwar Bücher bzw. Buchhandlungen. Anlass ist dafür jetzt, dass unser Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den Deutschen Buchhandlungspreis abgesagt hat.
Hey.
Was hast du da so mitbekommen?
Bis heute Morgen habe ich davon actually nicht so viel mitbekommen. Ich nehme gerade so eine Social Media Pause, einfach um mich mental ein bisschen um mich selber zu kümmern und um meine inneren Zen-Pink-Pilates, ich mache kein Pilates, aber in meiner inneren Zen-Phase anzukommen und einfach ein bisschen mehr Leben wahrzunehmen. Ich glaube, beziehungsweise nicht nur ich glaube, sondern ich habe schon so, bevor als so Weimar gerade in seine Amtseintritt gekommen ist, habe ich schon so sehr viele interessante Sachen über ihn gehört. Deswegen wundert mich das nicht. Ich bin so ein bisschen confused. So. Aber vielleicht kannst du ja noch, können wir erstmal darüber reden, um was genau es eigentlich handelte. Weißt du?
Ja, also ich habe mich ein bisschen reingelesen. Also erstmal war das Ding, dass irgendwie drei dieser nominierten Buchhandlungen irgendwie vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft werden. Warum genau ist da auch nicht weiter ausgeführt? Bei einer Buchhandlung gab es wohl Schriftzüge an der Außenfassade, die irgendwie auch schon kritisch waren. Aber soweit ich weiß, ist da jetzt noch nicht mehr zu gesagt worden, warum die jetzt so eingestuft wurden. Und halt wegen dieser Einstufung wurden die dann, ja, wurde denen die Nominierung wieder weggenommen, sozusagen. Jetzt hat Weimar irgendwie beschlossen, dass man diesen Buchhandlungspreis dann einfach komplett absagt für dieses Jahr, weil jetzt einfach keine sinnvolle Bewertung mehr möglich ist oder so. Also die Argumentation, warum man jetzt das ganze Ding absagt, fand ich irgendwie verwirrend. Und ich habe halt dadurch, dass nicht gesagt wurde, was an diesen Buchhandlungen jetzt linksextrem sein soll, war ich auch confused. Also es fehlt so ein bisschen die Info zu allem.
Schön, Transparenz würde ich sagen, gell?
Ja.
Also, ich finde so, vor allen Dingen, wenn es so Richtung Außenfassade geht, ist es doch eigentlich richtig weird, weil das hätte ja jeder sein können, was auch immer da stand, so dahinschreiben können. Ich habe gesehen, dass die drei Buchhandlungen, um die es da ging, jetzt juristisch dagegen vorgehen wollten. Ich
Ja.
weiß nicht, ob die das so dachten, so, ja, okay, wenn die juristisch dagegen vorgehen, dann machen wir es einfach so, dann sagen wir das Ganze einfach ab, statt dann irgendwie zu gucken, wie man es anders machen kann. Ich hatte zuvor noch gar nicht von diesem Preis gehört, dass es ihn überhaupt gibt. Und
Auch nicht.
viele Leute, die es auch noch nicht wussten, ja, diesen Preis gibt es. Und zwar schon seit 2015.
Crazy.
Und es geht da eher um so kleinere Buchhandlungen, die ihren Sitz in Deutschland haben und die ein literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten und ein innovatives Geschäftsmodell. Und jetzt muss ich mich hier als kleine Maus mal ein bisschen outen und sagen, wenn ich meine Bücher kaufe, bin ich meistens in eher größeren Buchhandlungen unterwegs. Also bei uns in Bochum haben wir halt einfach so Thalia und Meiersche. Also eigentlich ist es ein Meiersche, und wurde dann von Thalia aufgekauft, weil die haben ja gefühlt alles aufgekauft. Und ich weiß, dass wir auch kleinere Buchhandlungen haben, aber ich bin sehr selten in kleineren Buchhandlungen, einfach weil bis jetzt Thalia einfach mehr, also ich möchte nicht Thalia dazu sagen, weil ich meiner Meinung nach kann man sehr gut erkennen, ob eine Buchhandlung ein Thalia oder ein Meiersche vorher war. Aber für mich sind Thalia-Läden haben kein Herz und keine Seele, einfach weil man hat das Gefühl, man ist eher so wie ein bisschen wie so ein Real, so eine
Oh
Realabteilung,
mein Gott, ja.
wo so alles drin ist und zufälligerweise auch so Bücher, weil die verkaufen ja wirklich alles von so diesen übertrieben teureren Getränkcups diese, es gibt noch, ich weiß nicht, Legamo oder Legami, wie auch immer diese Marke heißt. Ist auch ordentlich specific jetzt, aber das, die haben so random Stuff, den man so gebrauchen kann, aber auch ein bisschen unnötig ist. Das ist so basic, so Action-Stuff, aber übertrieben teuer und qualitativmäßig vielleicht ein bisschen besser, aber trotzdem halt teuer. Und Kuscheltiere und Spielsachen nehmen alles und ein paar Bücher. Und ich merke, und der Boden ist auch meistens Laminat. Das heißt, man kann sich nicht so gut dahinsetzen. Wo ich jetzt weiß, keine Ahnung. Und überall ist so gefühlt so Sale. Ich liebe ja Sales, aber ich habe das Gefühl, wenn du so den Maische reinsetzt, und wenn ich meinen Maische reinsetze, erstmal, der Boden ist so teppichartig. Das heißt, man kann sich auf den Boden setzen und sich so Zeit nehmen. Und man wird auch eingeladen. Es wird auch schöne Thalias. Aber ich meine, meiner Meinung nach kann man schon merken, wenn ein Laden vorher ein Maische und ein Thalia war. Und das sind immer dieselben Verkäufer und die nehmen sich auch immer Zeit für einen. Und ich finde es total toll, in der Buchhandlung zu sein. Jetzt ist halt die Frage, ob man so Zeit zum Lesen hat. Und ich glaube auch so, dass BookTok die Leseexperience so komplett verändert hat, so in der letzten Zeit. Weil du gehst in eine Buchhandlung rein und jetzt siehst du einfach so ganz groß auf BookTok.
Oh mein Gott, ich hasse
Und
es. Ich
dann
hasse es.
Stapel. Und ich finde so, oh mein Gott. Aber ich glaube, vielleicht ist BookTok auch einfach so sowas Ähnliches wie diese ganzen, der New York Times Bestseller Nummer 1. Wink. Und das ist einfach das Äquivalent dazu, aber halt einfach nur für jüngere Menschen.
Ja, es ist so dieser Spiegel-Bestseller-Aufkleber nur für uns halt.
Ja, für die jüngere Generation, aber ich weiß nicht, ob es das schlimmer oder besser macht. Ich glaube, es war damals auch schon schlimm, weil so wirklich jedes Buch gefühlt so Spiegel-Bestseller war, weil ich so, habt ihr das Buch gelesen, ihr Mäuse? Weil.
Es ist halt gut, dass dadurch mehr junge Leute lesen, aber ich habe das Gefühl, es geht eher um den Konsum auch wieder als tatsächlich darum, ja, zu lesen. Also so, ich weiß nicht, irgendwie ist es immer so ein, ich habe das Buch und das ist schon gut genug.
Ja, ich finde auch, die Designs sehen alle gleich aus.
Oh
Also,
mein Gott.
ich bin ja auch so, ich glaube, so bei politischen Büchern ist es nochmal ein bisschen anders. Aber so bei so vor allem so Büchern, die so romanmäßig sind und so, ist so das, ist immer so dieses süße Cover von so einem Couple. Aber ich lese auch nur Romance Novels. Like, ist es auch ein bisschen mein Fehler?
So.
Die sind immer so animiert und es sieht immer so süß aus. Ich bin so bei 1 zu 1, it looks all the same. Und ich bin so,
Ja.
Kreativität hat uns.
Das ist auch dieses Don't judge a book by its cover. Ich judge so hart die Cover. Erst recht, wenn die mir keinen vernünftigen Klappentext hinten drauf drucken, sondern nur so Rezensionen. Ist ja schön, dass Jürgen das Buch mochte, aber ich möchte wissen, was da drin steht. Also.
Rede, 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 Rede. Ich habe auch das Gefühl, dass so Bücher voll teuer geworden sind.
Ja, oh mein Gott.
Und ich finde es auch irgendwie so traurig, weil es dann irgendwie auch so Leute so ausschließt, die sich so Bücher. Also man kann natürlich immer noch in die Bibliothek gehen und so und sich Bücher so ausleihen, aber ich habe so das Gefühl, mit Booktokifizierung von Buchhandlung, so von den großen Buchhandlungen zumindest, dass halt die Preise enorm gestiegen sind. Vor allen Dingen, jetzt sind doch so diese Cover, nicht diese Cover, sondern diese Einbände, die so farblich sind, weißt du, wenn die Seiten so angemalt sind.
Ja.
Also man, so ich finde es voll schön und so, aber einmal dann so mehr dafür. Also ich verchecke, warum die mehr dafür verlangen. Aber so Hardbook-Cover, dann mit diesem farblichen Einschlag, bin ich nur so, wer soll sich das denn leisten können? So, alles wird teurer. Ich check auch, dass Bücher ja teurer werden, aber dann ist meistens der Inhalt nicht mal so gut. So, chillt doch mal eure Basis. So, kleiner Tipp so von jungen Menschen, die Slay sind oder so. Als ich damals Bücher gekauft habe, konnte man so ein gutes englisches Buch noch für 5 € bekommen. Und einfach nur, weil der große Unterschied, was ihr wissen müsst in Deutschland, in Deutsch geht nämlich die Buchpreisbindung, das eigentlich auch ganz gut ist, weil dadurch, nämlich deutsche Bücher haben einen Festpreis und daran dürfen Buchhandlungen auch nichts ändern, außer dass es zum Beispiel Mängelexemplar oder Mangelware oder wenn Bücher so gerade im Ausverkauf sind, also dass sie halt nicht mehr weiterverlegt werden oder, keine Ahnung, sich nicht gut verkaufen, dann wird es aufgehoben, dann dürfen die es billiger verkaufen, aber sonst ist der Preis halt gesetzt. Das heißt, egal wo du hingehst, der Preis ist immer gleich.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, komm mal, so, du hast gelernt. Das liegt nämlich daran, um auch so kleinere Buchhandlungen so weiter am Leben zu halten, was ja auch voll wichtig ist,
Ja.
weil es ist halt, als Person musst du halt nicht, weil größere Buchhandlungen wie Thalia, die so ganze Konzerne dahinter stecken, ist halt für die viel einfacher, so Bücher halt billiger anzubieten. Und deswegen lohnt es sich dann halt für die Preise billiger zu machen, weil neue Leute zu denen kommen, vor allem weil es auch convenient ist. Aber so englische Bücher haben keine Buchpreisbindung. Und deswegen muss man da, kann man nämlich sich den Online-Preis anschauen und halt vergleichen. Und deswegen konnte man damals auch so ein Buch von Haruki Murakami, das ist so ein japanischer Autor. Das muss ich einmal kurz fact-checken, bevor ich gleich. Ja, ist ein japanischer Autor. I was right. da konnte man so erst so sehr bekannt für sehr interessante, das sind so diese psychological Bücher, wo du so sehr viele japanische Bücher, so Romane sind, so sehr so, wo du über dein Leben nachdenkst und diese Fragen.
Ja.
Is it worth it or not? Meistens it's not.
Ja, immer so.
Auch ein bisschen deprimierend, die Bücher, aber egal. Oder verstörend. Und ein normales Buch von ihm, ich weiß nicht mehr, welches es war. Ich konnte, und dadurch, dass es keine Buchpreisbindung auf englische Bücher gibt, konnte ich seine Bücher für 3,50 € kaufen. Auf Englisch.
Krank.
Das ist halt crazy. Und ich durfte letztes Jahr nach Helsinki fahren. Und da haben Buchhandlungen einfach auch einen crazieren, also so in Finnland haben so einen crazierisch, so gesellschaftlichen Sinn. Nicht Sinn, aber einfach so eine Bedeutung, so meaningmäßig, dass so, ich habe da eine Führung bekommen in der Buchhandlung, nicht in der Buchhandlung, sondern in der Bücherei. Sorry, ich habe keine Führung durch. Ja, und
Die Führung.
hier. Und da ist es zum Beispiel, ist es viel mehr so ein Ort, wo Leute zusammenkommen. Und da gibt es auch so zum Beispiel so man kann da so 3D-Druck ausprobieren oder so Musiksachen aus, Musikinstrumente ausleihen. Und
Wow.
eigentlich hat da fast jeder so eine Buchauswahl, auch weil ich glaube, die Bücher da so sehr teuer sind, wurde mir gesagt. Aber ich finde es auch irgendwie voll schön, dass es so ein Ort ist, in dem man zusammenkommen kann. Also, hier noch, als ich kleiner war, war ich immer mit meinen Freunden so voll lange in DM, und als man so älter geworden ist, sind wir immer voll lange bei Meiersche. Ja.
Ich habe auch einfach nie gecheckt, was der Unterschied zwischen Meiersche und Thalia irgendwie ist, weil bei uns ist das einfach zusammen verschmolzen. Also,
Nee, stopp. Stopp,
das
stopp,
ist bei uns ein Ding. Also.
ich muss sagen, dass so, also. Meiersche, die sind bei uns, Thalia hat ja Meiersche aufgekauft. Und ich muss sagen, Thalia hatte schon immer eine bessere Internetwebseite, weil die von Meiersche echt gut muss. Das war so gefühlt, die Internetseite damals hatte sowas von einem Excel-Programm, wo du so in
Nein.
die Suchleiste, was so, und dann mit diesem Knopf, wo einfach so vom Such, dann hattest du so eine Tabelle mit Büchern, ist da so wohnlos, da irgendwas zu machen. Und deswegen war ich darüber sehr froh, dass man es dann irgendwann so online machen konnte. Und ich merke auch, wie so Meiersche so thaliafiziert wird und es so ein bisschen trauriger wird. Und deswegen bin
Ja,
ich.
man merkt halt einfach immer mehr, dass es halt eine Kette ist jetzt. Also.
Ja, actually ja. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es diese Buchpreisbindung gibt und auch so kleine Buchhandlungen so am Leben zu erhalten, weil ich glaube, so, und on top of that ist auch eigentlich dieser Preis, dass wenn es so darum geht, so kleinere Buchhandlungen so am Leben zu halten, also, oder einfach Aufmerksamkeit darauf zu machen, eigentlich voll die tolle Sache, weil es halt nochmal eine ganz andere Experience ist, weil es gibt ja auch so Veranstaltungen, Buchhandlungen vorher, wo die Autoren kommen und dann eine Lesung machen oder.
Oh ja, Beste.
Ich habe es jetzt noch nie bei einer Autorenlesung in der Buchhandlung. Auch weil die Geld kosten. Ich bin geizig. Ich bin Studentin, ich bin arm.
Ja.
Was soll ich
Das
sagen?
ist das Problem für mich an Büchern. Warum so teuer? Also.
Man könnte ja so kulturpassmäßig so junge Menschen fördern, an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen. Also, ja. Also, ich finde so, auch so in Richtung Politik. Ich glaube so, ich habe mir im Vorhinein einmal so seinen Auftritt bei Maischberger und Markus Lanz ein bisschen angeschaut, und dann ist mir so aufgefallen, so wie vorher häufig so Leute einfach fürs Reden bezahlt werden. Und ich denke mir einfach so, dass so die Möglichkeit, so Zugang zu kulturellen Veranstaltungen zu haben, wo so diese ganzen fancy Leute sind, die so regelmäßig in die Oper gehen und so regelmäßig so ins Theater gehen und dann auch noch so deep sind und sagen können, so, ja, das stilistische Mittel, was der Künstler da gerade dargestellt hat, ist das und das und das, weil die so die Zeit dafür haben, sich damit so auseinanderzusetzen, ist eigentlich voll das Privileg, was vor allen Dingen so, glaube ich, so Schüler und Studenten und einfach junge Menschen nicht so krass haben, wenn sie nicht so die finanzielle Förderung von ihren Eltern bekommen, weil wenn ich ein Student bin, habe ich jetzt so einfach so, oder wenn ich einfach so jung bin, habe ich so, keine Ahnung, so 20 €, obwohl die Tickets ja meistens sogar teurer als 20 € sind, um einfach mal so für ein paar Stunden mir so eine italienische Oper anzuschauen. in eine Buchhandlung zu gehen, um dann so bei, um dann so eine Lesung von Büchern zu machen, weil vor allen Dingen so voll häufig sind Lesungen ja auch eher zu so, eher so weniger so jungen Büchern. Ich habe das Gefühl, Lesungen sind eigentlich, wenn in den Buchhandlungen sind so häufig so Lesungen von so Autoren, von so Büchern, die ich nicht lesen würde, also von Erwachsenenbüchern, weil ich so, ich meine so diese, keine Sebastian Fitzek
Oh mein Gott,
oder so,
ja.
Standard deutschen Bücher, die man so kennt, aber ich noch nicht mich bereit fühle zu lesen.
Ja.
Ich bin noch nicht in diesem Alter angekommen und weniger in so diesen. Aber es gibt diese eine Frau. Kennst du sie? Du hattest noch nie.
Ja, oh
Aber
mein Gott, wie heißt sie nochmal? Aber
Simone
Simona aus meinem neuen Roman hatte das.
ist das passiert. Aber Simone ist das passiert in meinem turbulent romantischen Liebesroman Verliebt in Green Canny.
Hattest du schon mal einen Seitensprung auf Mallorca? Nein. Aber Simone ist das passiert.
Liebe diese Frau. Ich weiß, ich habe ihren Namen leider vergessen.
Oh.
Sie ist Autorin und für den letzten Jugendbuchpreis haben wir sogar ihr Buch gelesen. Ich habe es angehört, weil es das nämlich bei Spotify kostenlos gibt. Sie ist so witzig und ich finde, sie macht so, Doris R. Thomas.
Ja, oh mein Gott, Doris.
Sie ist einfach, sie hat einfach so, sie hat einfach so, sie ist so Rosamunde Pilcher vom ZDF in Buchform.
Ja.
Einfach iconic auf Social Media. Kauf meine Bücher!
Sie hat halt einfach aus Versehen die perfekte Werbung für unsere Generation gemacht.
Ja, anfangs war man nur so, okay, weird, aber dann hat es durchgezogen, dass ich irgendwann so dachte,
Ja.
Queen, you go.
Oh.
Slay, slay, slay. Ich würde zum Beispiel von der Lesung von ihr, ich habe auch so voll häufig so auch schon von so Lesungen von ihr gesehen, wo dann so Fans so diese, die TikToks nachgestellt haben, und die das zusammen gemacht. So, ich würde zu einer Lesung von ihr gehen. Einfach nur, um die Queen in Persona zu sehen. Slay.
Ja.
Naja, naja. Aber würdest du sagen, dass so Buchhandlung ein politischer Ort sein kann?
Also so große Ketten wie Thalia nicht, weil die halt einfach alles anbieten und sich das wahrscheinlich nicht leisten können, sich irgendwie da zu positionieren. Aber so diese kleinen Buchhandlungen, die haben halt immer so Charakter. Und generell, ich finde, Bücher sind ja Teil von Kultur und Kunst. Und ich finde, Kultur und Kunst ist immer automatisch was Politisches. Also du kannst nicht, du kannst keine neutrale Kunst, kulturmäßige, das irgendwie geht das nicht, finde ich.
Ich finde, dass Buchhandlung auch für mich ein Ort so ist, wo man zusammenkommt. So kurz nach Corona hatte der Meiersche bei uns in Bochum die eine Veranstaltung abends in Thalia. Nein, im Meiersche, sorry. Und dann war das so, dass sie so, die haben so zugemacht und so, glaube ich, so gegen 20, 21 Uhr, ich kann mich immer noch genau daran erinnern, aber ich war auf jeden Fall da, haben die Ladentüren dann wieder aufgemacht und dann in der Nacht konnte man dann so, wenn man Kulturmember war, konnte man dann einfach so dann abends einkaufen gehen. Und dann war unten so eine Lesung und dann saß ich so da mit einem Freund in der Abteilung. Dann war da so eine Mitarbeiterin, die hat sich dann so Zeit genommen, weil es waren halt auch nicht so viele Leute da mitten in der Nacht. Also waren Leute da, aber halt weniger Leute als so tagsüber. Und es ist auch immer generell so ein cooler Vibe, so abends irgendwo zu sein. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Meiersche in Aachen regelmäßig so eine Veranstaltung macht, wo man sogar in der Bücherei übernachten kann. Ey, ich
Ich würde
würde
mein Leben dafür
das gerne
geben.
machen, ne? Stell dir mal vor, ich glaube auch so, dass da voll viele junge Leute dabei sind, weil wir sollten ältere Leute in der Buchhandlung übernachten. Aber ich stelle mir nichts Cooleres vor, als so in der Buchhandlung zu übernachten. So, und so einfach, es ist einfach so ein süßer Space. Weil ich habe das Gefühl, dass so Leute in der Buchhandlung so voll, wie ich so voll nett sind. Weil du bist halt einfach so, du stehst dann vor so einem Bücherschrank, wo so Themen sind, die dich interessieren. Und wenn Leute neben dir stehen, weißt du so, oh mein Gott, die haben so, die, es geht so, die haben so dasselbe Thema. Also die interessieren sich für dieselben Sachen wie du. Ich habe schon mehrmals so in der Buchhandlung so Leute einfach random die angesprochen. Einmal in Gelsenkirchen in der Buchhandlung habe ich eine Person getroffen. Sie stand so neben mir, haben wir angefangen zu reden. Das war eigentlich voll süß. Und in Essen auch. Und in Essen habe ich eine Person davon abzuraten, ein Buch zu kaufen. Weil ich so war mal. Ich war so, No, it's not worth it. I'm sorry. Und wenn so, was können Buchhandlungen kommen? It's not that deep. So, da muss man eigentlich nicht so dagegen gehen. Vor allem, wenn, dann fände ich es eigentlich schon sehr schön, wenn dann so offen und transparent gesagt wird, was so der Grund.
Ja, also das Geld, was man dann gewinnen kann, das ist ja vom Staat. Also du wirst ja dann so gesehen vom Staat weiter finanziert, beziehungsweise halt die Buchhandlung. Und ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, wenn es wirklich so ist, dass da irgendwie, dass es halt nicht in Ordnung ist, dass man sagt, ey, wir wollen das nicht fördern und deshalb schmeißen wir die raus aus der Auswahl. Aber so, ja, der Struggle, den ich damit habe, ist halt wirklich diese Intransparenz, dass du nicht irgendwie sagen kannst, woran hat es gelegen. Also es irgendwie, es hat so einen weirden Beigeschmack. Weil man wüsste halt gerne, wie kann eine Buchhandlung extremistisch sein.
Aber er hat in seinem einen Interview bei der, also in seinem einen, in der Eintalkrunde so gesagt, das ist gerade so crazy. Also ich glaube, da hat er auch, in meiner Meinung nach, hat er auch recht mit so, dass wir so gerade sehr crazy links und rechts gespaltene Gesellschaft haben. Also so, dass so die zwei Pole sehr krass zu sehen sind. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie das so damals war, so weißt du, als Kind, wo man so noch klein war und so gar nichts von der Politik mitbekommen hat, war die Welt eine heile Welt. So. Da war
Ja.
alles super, man hat ab und zu was vom Krieg gehört, aber eigentlich nicht so wirklich. So, das war alles war supsi daisy deswegen, und dann habe ich letztens so gesehen, war so, Deutschland ging es so, also der BIPOC-Community, Migra-Community mit Menschen mit Migrationshintergrund ging es damals auch nicht so blendend in Deutschland. So, also es ist anscheinend besser geworden oder schlechter geworden, muss man so drüber nachdenken. Ja, aber um nochmal zu Wolfram Robert Wilhelm Weimar.
Oh,
Das ist
das
crazy.
ist meine Ansage.
W-W-R-W-W. W-R-W-W.
Er ist ja auch eigentlich parteilos, aber er ist eigentlich ziemlich klar, so dem konservativen Spektrum zuzuordnen.
Vor allen Dingen für die Grünen.
Die Grünen.
Markus Lanz ist so iconic dafür. So, normalerweise sind sie jetzt immer rechts außen für die Grünen. Witzig, oder? Oh, irgendwann Markus Lanz sein, ne? Manifesting. Anyways, also ich schaue mir so die Debatten meistens an, weil ich sie, also nicht, weil ich ihn so toll finde, einfach nur, weil ich so crazy finde, weil es einfach 80% der Zeit sehr undivers, weil meistens sind da Männer. Und ab und zu mal hat man noch eine Frau. Meistens sind es aber wirklich nur weiße Leute. Und dann bin ich nur so, kann man da ein bisschen, also wirklich, so kann man ein bisschen Diversität da reinbringen. So, gib mir doch mal zwei Frauen. Gib mir mal noch mehr Frauen.
Ich bringe keine Quote, hallo, die will doch niemand sehen.
Fair. Fair, fair, fair. Man.
Lade lieber den Kulturstaatsminister ein
Der hat den
und
Kopf.
setz ihn nach rechts außen, damit du deinen Joke machen kannst.
Er saß ja nicht rechts außen, ist die Sache. Er saß nämlich auf der anderen Seite, und da hat er gesagt, so eigentlich hätten wir. Eigentlich
Ah, checke.
sitzen sie ja normalerweise da, zumindest für die Grünen. Es war auch ein grüner Politiker in der Talkrunde dabei. Ich frage mich so, ob es so unangenehm ist, wenn man so in diesen Talkrunden sitzt. Ja. Oder einfach so, ist es so, stell dir mal vor, Markus Lanz, der wird einfach bezahlt dafür, dass er redet. Und nicht wenig, ne?
Ja.
Ja, mies viel Pasche. So. Und das ist ja nur, er kriegt ja so ein Honorargehalt. Und das ist sicher, also, das ist sicherlich nicht sein einziges Einkommen, ne? Also würde ich jetzt mal so raten. Anyways, Wolfram Robert Wilhelm Weimar, er ist seit 2025, also seit der neuen Bundesregierung unter Friedrich Merz, Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und Staatsminister ist eine Amtsbezeichnung in Deutschland eines hochrangigen Regierungsvertreters auf Bundesebene. Und ja, genau. Was genau man dann macht, ist mir eigentlich nicht so bewusst. Deswegen gehen wir nicht darauf ein.
Ja, wahrscheinlich einfach alles mit Kultur und so, ne? Also das, also eigentlich bist du ja dann dafür da zu gucken, ey, was fördern wir jetzt vom staatlichen Geld? Aber er macht halt irgendwie mehr so
Was wollen wir dich?
Quatsch. Ich versuche auch immer noch zu verstehen, warum er jetzt den Preis komplett abgesagt hat. Weil wenn diese Einstufung linksextrem richtig ist, dann ist das ja voll okay, wenn die einfach sagen, okay, wir schließen jetzt aus von dem Preis, weil sowas wollen wir vom Staat nicht fördern. Und dann macht man halt mit den restlichen weiter. Es sind ja dann noch 115, glaube ich, die übrig bleiben. Ich habe gerade versucht herauszufinden, warum er jetzt das komplett gecancelt hat. Und jetzt habe ich das hier gefunden. Das Verfahren habe ergeben, dass verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse in diesen drei Einzelfällen vorliegen, so ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage des HR. Die genauere Art dieser Erkenntnisse unterliegt dem Geheimschutz. Konkret heißt das, die Buchhandlungen wissen gar nicht, was ihnen überhaupt vorgeworfen wird. Ich dachte, das wird einfach nur nicht an die Presse weitergegeben, was denen vorgeworfen wird, aber die wissen selber nicht, was denen vorgeworfen wird.
Ja, sie können sich auch nicht verteidigen. Ja, auch schön, ne?
Ich check gar nichts mehr, also.
Well, ich finde es eigentlich, also dafür, dass er halt wirklich so Journalist ist, schrägstrich war, hört man dann so auf, ist halt alles ein bisschen kacke, so. Und er hat halt auch so sehr viele journalistische Stationen abgearbeitet, wie die Deutsche Presseagentur in Washington, D.C., und die FAZ, die Welt, keine Ahnung, was er noch. Und er war auch bei der Axel Springer AG, also he was everywhere, und hat auch noch Cicero gegründet.
Er war bei Axel Springer.
Ich weiß nicht, was alles unter Axel Springer gehört, aber er hat auf jeden Fall war Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt, und hat irgendwann auch die Chef die der Berliner Morgenpost, und der verließ die Axel Springer AG Ende 2002. Der Typ hat einfach alles abgeklappt, was man machen konnte, ne? Ist einmal durch die komplette journalistische Bubble durchgegangen und war so, ja, jetzt gehe ich in die Politik, ne, Leute?
Interessanter Karriereweg auf jeden Fall.
Das ist so
Sag
dumm.
mir mehr über ihn, als ich wissen möchte.
Ich finde so Filme, also gehören ja auch so zur Kultur, können auch richtig politisch sein. Manchmal frustriert es mich halt auch einfach, weil die Leute, die es sehen müssen, werden es halt auch einfach nie sehen. Aber ich finde so Filme crazy aussagekräftig, genauso wie Dokumentation, wenn man auch mal so visuelle Bilder hat und teilweise so Geschichten hat, wo man so Personen hinzufügen kann. Aber ich kann mir wirklich so Sachen einfach nur in der Audio-Video-Form, also ich kann nicht mal Podcasts mehr anhören. Ich kann es wirklich nur in Videoformaten mir anschauen. Und dann so richtige Bilder dazu haben. Naja, aber mich würde es wirklich interessieren, wie stehst du dazu? Also erstens bin ich gerade sehr überrascht, dass er das Cicero geschrieben hat, weil ich lade mir das immer in der DB im Zug runter, weil da kriegt man es nicht mal kostenlos. Und ich fand das Design immer ganz schön. Und wenn ich jetzt so im Hintergrund weiß, so, dass der Typ ein bisschen konservativer ist, werde ich es vielleicht doch nicht mehr so häufig lesen. Ich finde es auch gerade, ich finde es auch voll schwierig, so manchmal bei so, weil alles ist ja geframed, ne? So, was muss, das muss, gell?
Ich habe das Thema irgendwie gar nicht so krass mitbekommen, weil ich wusste halt nicht mal, dass es einen Preis dafür gibt, so, ne? Aber jetzt würde mich das halt, also wirklich krass interessieren, was da jetzt so rauskommt, wenn, also wenn die das jetzt so juristisch angehen, dann kommt da safe nochmal irgendwie was. Aber ich will halt wirklich wissen, was war der Grund, so, weil ich check einfach nicht. Ich bin verwirrt. Ich denke mir so, ist das jetzt halt einfach nur ein Konservativer, dem das nicht passt, wenn linke Buchhandlungen repräsentiert und vielleicht dann sogar noch vom Staat mitfinanziert werden? Oder gibt es da actual Sachen, die halt problematisch sind, die dann auch rechtfertigen, dass die da jetzt rausgeworfen wurden?
Ich frage mich, was seine Kompetenzen waren, um Staatsminister und
Kulturstaatsminister.
oh ja, also ich glaube, er ist beides actually. Er ist einmal Staatsminister
Echt?
und Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Es gibt nicht einen Staatsminister anscheinend. Es gibt halt Staatsminister, die verschiedene Aufgaben dann haben. Also es gibt zum Beispiel Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit. Das ist der Michael Meister.
Michael Meister.
Dann gibt es die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, das ist Christiane Schenderlein. Und dann unseren Lieblingsmann Wolfram Meier. Weimar, nicht Meier. Wie komme ich jetzt auf Meier?
Ich muss sagen, die drei sehen aber auch unfassbar divers aus, ne? Also.
Ja, also Frauenquote ist da. Ich denke, zusammenfassend können wir sagen, dass Kultur politisch ist und dass wir auf jeden Fall gespannt bleiben, was da noch mit der ganzen Weimar-Sache kommt, also woran es jetzt gelegen hat und wer den juristischen Kampf gewinnt. Schauen wir mal.
Juristischen Kampf.
Der Preis ist jetzt auf jeden Fall abgesagt. Schade. Dann wird halt einfach wieder keine Kultur gefördert.
Vielleicht kommt das ja
Macht
noch.
sie nichts. Das war's dann soweit mit dem Podcast. Ich
Tja.
hoffe, ihr konntet was lernen oder auch nicht. Vielleicht seid ihr jetzt auch frustriert, so wie wir. Ja, bis dann. Tschüss.
Ah.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.